Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Das ist der Fokus am Montagabend auf DRS 3. Am Mikrofon ist Sabine Lüthi. Wenn Kinder und Jugendliche total aus dem Ruder laufen, wenn sie kriminell und gewalttätig werden, keinen Respekt mehr haben vor ihren Lehrern und auch den Eltern, dann läutet man dieser Frau an, die mir jetzt da gegenüber sitzt. Das ist Cefika Garibovic. Ganz herzlich willkommen. Frau Garibovic, Sie sind Nacherzieherin, Konfliktmanagerin, Sie sind Dozentin für Kommunikation. Sie nehmen, kann man sagen, die hoffnungslosen Fälle unter Ihre Fittiche. Heute, Montag, 10. Mai. Mit was für einem Problemkind haben Sie sich heute beschäftigt?
Ich habe heute zwei Kriseninterventionen geführt. Nach zwei, drei Sitzungen. Kriseinterventionen waren die Kinder, welche haben Eltern zu Hause verprügelt und Lehrer in der Schule bespuckt. Es handelte sich um Kinder und Jugendliche, welche waren in Heimen, zum Teil auch in Gefängnissen, sind irgendwann ausgeschlossen von solchen Institutionen, sind zu Hause gelandet, also Entschuldigung, dass ich sage mal gelandet, ein Kind gehört zu Hause und geht Post ab. Alle sind überfordert, die Verhältnisse zwischen Kindern und Eltern sind unterbrochen, Kinder sind älter geworden und mächtiger.
Also wenn ich es richtig verstehe, das sind Kinder jetzt, bei beiden Fällen gewesen, die Sie jetzt da beschrieben haben, die im Heim gewesen sind oder extern gewesen sind und jetzt wieder zurückgekommen sind heim und jetzt geht überhaupt nichts mehr.
Korrekt.
Das Kind ihre Eltern verprügeln, ist das etwas, wo Sie sich täglich damit befassen oder ist das auch eher die Ausnahme?
Fast täglich. Leider bei uns hier in der Schweiz tabuisiert man solche Problematik. Und ich habe vor kurzem gelesen, hat geheißen, 20% von Kindern und Jugendlichen verprügeln Eltern. Das, was ich höre, jeder Tag auf meine Szene, ich nenne meine Berufung eine Szene, sind mehr als 50% Eltern betroffen.
Also Kind schlönt ihre Eltern, ist aber hoch tabuisiert, über das redet man nicht, außer mit der Frau Garibovic.
Ich frage oft, die Eltern haben Mühe, über das zu sprechen. Es hat geheißen, wir dürfen das nicht mal erwähnen, sonst müssen wir eine Anzeige machen, hat geheißen. Wissen Sie, es ist sehr schwierig für Eltern, gegen eigene Kinder zu berichten, vor allem beim Polizei. Schlussendlich wollen alle Eltern liebevoll sein und ein Kind, welches funktioniert, zu Hause, auf der Straße, in der Schule, in eigener Haut.
Das ist eine sehr schwierige Situation. Was sind das für Kinder oder Jugendliche, die zu Ihnen kommen oder die Sie unter Ihre Fittiche nehmen? Sind das Ausländerkinder, sind das Schweizerkinder, Buben, Mädchen?
Alles Mögliche. Betroffen sind Kinder aus intaktem Ehe, sogar Kinder, wo beide Eltern Akademiker sind, aber auch Kinder aus schwierigen familiären Milieu, ausländische auch. Ich habe Kinder von russischen zum Beispiel Oligarchen oder eine Scheherazade aus heißem Orient, selbstverständlich aus dem Balkan auch.
Viele aus dem Balkan, weil das ist so ein bisschen das Klischee, wo wir haben, wo ich mir jetzt auch vorstelle, dass eigentlich das vor allem Kinder sind, Sekondos aus dem ehemaligen Jugoslawien, das liest man auch immer, hört man auch immer, dass die so aggressiv sind. Jetzt sagen sie, das sind aber auch Kinder oder Jugendliche von intakten Schweizer Ehepaaren. Also das Problem von dem zu wenig Respekt zieht sich durch alle Kreise.
Das stimmt auch. Die Kinder ziehen sie sich zurück von allen Kommunikationen, die leben für sich selbst allein zu Hause. Die Eltern, ich weiß es nicht, an was liegt. Weiß eigentlich, sollte ich das wissen als Fachfrau. Die Eltern pflegen mit Kindern partnerschaftliche Modelle als Erziehung oder symbiotische oder kümmern sie sich überhaupt nicht. Ich muss mal sagen, nicht, dass die wollen nichts, sondern es passiert halt und dann wird zu spät. Dann kommt die Schule, welche sie sich meldet, gibt viele Abklärungen. Durch das werden die Eltern durch Wand gestellt und die haben nicht mehr zu sagen und die verlieren auch elterliche Rolle. So wie ich am Anfang gesagt habe, sind sehr viele Eltern, welche sind Akademiker, Frau und Herr Schweizer.
Mhm. Sie haben gesagt, es sind Buben und Mädchen. Ich habe jetzt eigentlich immer den Eindruck, es sind vor allem Buben, die gewalttätig sind, die schlägeln, die Drogen nehmen, vielleicht auch Alkohol. Sie sagen, es sind auch Mädchen, gleich viele Mädchen wie Buben.
Das stimmt. Zu meinen Klienten gehören also 50% männliche und 50% weibliche. Die Mädchen streiten oft mit Mutter zusammen in Pubertätzeit oder ritzen sich.
Also schneiden sich, muss man vielleicht noch sagen, schneiden sich an die Haut auf, bis es blutet.
Ja, ja. Das ist eine psychische Störung, sagen die Psychiater und Psychologen, welche führt in eine Richtung Selbstverletzung. Das heißt, dass die Jugendlichen brauchen Aufmerksamkeit, kriegen die das nicht und ritzen sich.
Mhm. Ich habe mal gelesen, ein Kind, das Probleme macht, ist immer ein Kind, das Probleme hat. Auch. Stimmt das? Oder sind das einfach, Entschuldigung, der Ausdruck, einfach Saugofen?
Das stimmt auch. Die Jugendlichen sind heute leider für sich selbst verlassen. Unsere Gesellschaft schaut weniger für Erziehung. Und ich muss sagen, die Jugendlichen brauchen uns Erwachsene, die brauchen jemand vis-à-vis, welcher sagt Stopp, welcher sagt, ich hab dich lieb. Das ist das, was irritiert die Jugendlichen. Wenn ich beginne, mit denen zu arbeiten, dann sagen die nach zweiter Sitzung, genau das brauchte ich. Feedback, das heißt Lob, Kritik, aber auch, dass ich spüre, dass der andere vis-à-vis von mir enttäuscht ist oder stolz auf mich und ich auf mich selbst.
Sind denn die einfach wie irgendwo ganz alleine gelassen? Also aus diversen Gründen, entweder dass die Eltern zu viel arbeiten oder kein Interesse haben oder keine Kompetenz haben. Ist das Problem, dass die Kinder keine Eltern haben, die da sind? Und darum werden sie gewalttätig?
Ich bin nicht der Meinung, dass die Eltern müssen 24 Stunden im gleichen Raum mit Kindern sein. Im Gegenteil, die Eltern sollen mit Kindern kommunizieren können und lernen, aber auch etwas Hierarchie aufzeigen und sagen, wo durchgeht.
Und das fehlt?
Das fehlt denen und auch in Schulhäusern. Niemand fühlt sich verantwortlich für Erziehung.
Jetzt kommen zu Ihnen wirklich verzweifelte Eltern, auch Schulbehörden, politische Behörden, die sagen, mit dem Bub, mit dem Mädchen können wir nicht mehr arbeiten, wir müssen das von der Schule weisen oder es muss in ein Heim, es ist gewalttätig, es nimmt Drogen, es schwänzt die Schule. Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Also da komme ich, rufe ich Ihnen an und komme mit meinem, ich weiss nicht, 15-jährigen Pflegelsohn bei Ihnen ins Büro und sage, so, und jetzt bitte machen Sie etwas daraus.
Dann sage ich Ihnen, holen Sie Ihren Sohn mit und kommen Sie zu mir im Büro mit Ihrem Mann oder Partner, mit wem Sie leben, und höre ich von aller Seite, wie die das sehen, wo die Problematik liegt. Oft bringen die Eltern sehr viele Abklärungen, Papiere mit. Da sage ich am gleichen Tag, nehmen Sie bitte das mit. Das heißt, ich sage am Anfang, es ist wichtig, dass die Eltern A, mit mir kooperieren, B, alle Therapien per sofort abstellen, weil die solche Jugendlichen, die haben sehr viel Abklärungen gehabt, die waren sogar stationiert, Psychiatrie, auch in Heime, und irgendwann ist nicht mehr gegangen, da kommen die zu mir. Ich sage nicht, dass die schlecht sind, andere Fachleute, im Gegenteil, nur sobald 20 Leute mischen und vermischen, dann verwirrt Kind, verwirrt Eltern. Kinder brauchen eine Bezugsperson und nicht 20.
Also Sie sagen, ich will die Einzige sein, die mit dem Kind schafft. Ich will nicht noch 20 andere Fachleute, die auch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen etwas machen. Was genau machen Sie mit dem Kind? Reden Sie mit dem Kind? Sagen so, jetzt benimm dich mal anständig. Was genau läuft da in so einem Gespräch?
Lasse mal Kinder sprechen, also respektive Jugendliche. Die sind oft sehr mächtig. Die zeigen eigene Macht zum in erster Sitzung. Die kommen mit Sonnenbrillen zum Beispiel. Die sagen nicht mal guten Tag. Die sagen, dass die hassen eigene Eltern und Lehrschaft. Und muss ich Ihnen sagen, wenn ich höre solche Äußerungen, dann gibt mir sehr zu denken. Dann frage ich, warum? Es hat geheißen, die jagen mich von einer zu anderen Institution, platzieren mich. Und gerade geht mir um Folgendes, dass ich ihn frage oder sie, was wollen die überhaupt, was erwarten die von mir? Es hat geheißen, helfen Sie mir. Nur, wollen und können sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich beginne mich mal zu positionieren in der Familie. Die Eltern sind sowieso unten. Hierarchisch geschaut sind die Jugendlichen oben.
Also von den Jugendlichen aus gesehen?
Ja, natürlich. Die zeigen, wo durchgeht. Die kommen zum Beispiel 12-Jährige, 13-Jährige um 4 Uhr am Morgen. Die sind ständig auf der Kurve. Das heisst, ein paar Tage kommen nicht nach Hause überhaupt. Irgendwann kommen die noch verprügeln, verlangen Geld, bekifft. Ganze Nacht schauen die Fernseh und Computer. Am Tag schlafen und so endet das.
Und wie konkret machen Sie das, dass die das nicht mehr machen? Also die Eltern offensichtlich haben da keine Chance gehabt, die hören nicht mehr, die verprügeln die Eltern häufig sogar. Was macht denn Frau Garibowitsch konkret, dass die nicht mehr auf Kurve gehen, wie Sie sagen?
Das stimmt. Ich beginne mal, anstatt Symptome zu bekämpfen, Ursache. Und die Ursache oft liegen zu Hause. Mal Kommunikation aufstellen. Zeigen die Eltern und die Kinder, wie sollen die mal kommunizieren. Eigene auch Elend zeigen, Unzufriedenheit. Selbstverständlich lernen die durch mich mit Eltern sich auseinandersetzen und streiten, aber liebevoll und mit Anstand. Das zweitens lernen die auch, Selbstverantwortung zu tragen.
Und wie bringen Sie denen das bei? Sie sagen ihnen das? Oder wie sagen
Sie
ihnen?
Das sind Banalitäten. Wissen Sie, sobald die kommen im Haus, das sollen die, also lernen die, dass sie mal begrüßen, dass sie auch Kontakt aufnehmen mit Eltern, mal Augenkontakt. Das reicht. Das ist Selbstverantwortung tragen. Das heißt, begrüßen. Ich lebe nicht allein. Ich lebe in der Familie. Familienleben führen.
Also eigentlich so das Grund-ABC vom normalen Zusammenleben, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Sie sind jemand, Frau Garibowitsch, der sehr Wert legt auf ihr Äußeres. Sie sind sehr eine stolze, schöne Frau, immer sehr gut angekleidet. Aber man Fotos von Ihnen sieht, sehr korrekt angezogen. Und Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, dass das auch durchaus einen Sinn hat und auch Programm ist. Sie würden nie in Schlabberjeans vor einer Jugendlichen treten. Warum nicht?
Genau, da stimmt das, was Sie sagen. Wir Erwachsene dürfen nicht von Kindern und Jugendlichen verlangen oder erwarten, das, was wir selber nicht bieten. Das heißt, wenn ein Jugendlicher kommt mit der Hose unter Genitalien, dann darf ich auch nicht dort auftreten mit irgendwie ein Vögelhose und Birkenstockschuhe. Das heißt, die brauchen Vorbilder. Ich versuche mich als Vorbild zu zeigen. Das heißt, die Kinder, die kopieren männliche sogar. Unglaublich, das hat mich im positiven Sinn schockiert, dass die beginnen, mich zu kopieren. Fragen mich, Frau Garibowitsch, wo haben Sie diese Gürtel gekauft?
Also die schauen Sie wirklich als Vorbild an, weil Sie so gepflegt auch da stehen?
Genau das, was Sie sagen. Die merken sogar, wenn ich habe ein anderes Parfüm, wie begrüßen und sagen, die wissen Sie, die beginnen mal Sensibilität zu zeigen. Und das ist gerade, was mangelt an solche Jugendlichen, weil die leben in einer Dekadenz. Und durch das haben die Grenzenlosigkeit. Und wenn die lernen von uns Erwachsenen, von mir, das, was sie am Anfang erwähnt haben, dass sie das in Banalitäten halt, dann werden die weicher.
Also sie müssen lernen, Respekt haben. Ist das das eine? Und das andere einfach Anstand. Und ich verstehe immer noch nicht ganz, wie denn
das Visuelles. So einem, das Visuelles. Ja. Wir Menschen, für mich ist sehr wichtig, dass ich auch betone, durch mich lernen die zu kommunizieren. Man kommuniziert nicht nur verbal, sondern nonverbal. Wie ich auftrete, wie ich mich bewege, wie ich mich positioniere in der Familie, was habe ich in meiner Hand, wie ich mich präsentiere, das dekodieren die das jedes Mal.
Und wie treten sie denn auf gegenüber von diesen taffen Jugendlichen, sage ich jetzt einmal?
Selbstbewusst, souverän, von einer Seite, von anderer Seite auch liebevoll. Und ich sage denen, also zeige auch, dass ich den auch gern habe. Ich sage das auch oft, ich habe dich gern.
Was sind Sie denn für die Jugendlichen? Sind Sie so ein Mutterersatz oder was sind Sie? Strenge Mutterersatz?
Weder noch letzte Chance, das sagen die selber. Ich habe zum Beispiel heute einen Jugendlichen gehabt, sagt er zu mir, Frau Garibovic, ich habe noch einen Kollegen, er möchte normal werden. Darf er zu Ihnen kommen? Mich hat das als Mensch, als Mutter, als Ethikerin sehr bewegt, dass die Kinder untereinander, also Jugendliche, weil sie haben jemanden verprügelt, beraubt, vergewaltigt, untereinander reden und die wollen sich verändern, aber wollen und können sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, was die brauchen, müssen unsere Gesellschaft das finden und denen bieten.
Und das ist, weil sich niemand kümmert um die Kinder eigentlich.
Genau, kein Interesse an Kind. Das behaupte ich.
Gibt es Momente auch, weil das sind ja, einmal wenn sie zu Ihnen kommen, am Anfang unangenehme Zeitzeuge, sage ich jetzt einmal, gibt es Momente, wo Sie wie Angst bekommen vor denen?
Niemals. Mein Leben ist meine Berufung. Ich richte mich 24 Stunden nach für diese Kinder und Jugendliche.
Was heisst 24 Stunden? Sind Sie immer erreichbar, auch per Telefon?
Ich möchte das. Und das ist halt so.
Also man kann Ihnen nachts um zwei anrufen, wenn man zu Ihren Klienten gehört.
Genau.
Und das passiert regelmäßig, jede Nacht?
Jede Nacht nicht, aber so jede zweite, dritte Nacht, vor allem am Wochenende, wenn die betrunken sind, bekifft, vor allem die Mädchen, welche irgendwo landen, in ein Bar oder wie auch, und vor allem die sind minderjährig.
Und dann gehen Sie sie holen?
Nein, das mache ich nicht. Aber ich sage, dass sie dort bleiben und dann rufe ich Eltern, die müssen Kinder holen, abholen, nicht ich.
Sind Sie strenger zu den Eltern oder zu den Kindern?
Zu den Eltern.
Zu den Eltern, nein. Die sind in der Pflicht.
Die Kinder, die haben Eltern nicht gewählt. Aber Eltern haben Kinder gewollt, nehme ich an. Und das heisst für mich, Erziehung ist Pflicht von Eltern und Schule und uns alle, Gesellschaft, uns Erwachsene und vor allem die Eltern zu Hause müssen, das ist Pflicht, das sagt auch Religion, das sagt auch unser Gesetz, elterliche Rolle erfüllen. Natürlich, es gibt Eltern, welche schaffen das nicht, es gibt auch. Und dort, wo die Hilfe notwendige brauchen, dort brauchen wir mehrfach Leute, welche können einspringen und das korrigieren. Können, wollen.
Können und wollen, es braucht immer beides. Frau Garibovic, Sie selber sind in einem Städtli aufgewachsen, wo matriarchale Strukturen geherrscht haben. Frauen haben sagen können, sie lachen breit. Sie sind aufgewachsen in einem Gebiet, in einer Region, wo Sandžak heisst. Das ist jetzt im heutigen geografisch gesehen Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro. Und ich bin sehr sicher, dass Sie sehr, sehr anders aufgewachsen sind als wir da in der Schweiz. Es nimmt mich sehr wunder, wie. Und es nimmt mich sehr wunder, natürlich, inwiefern das Ihre Arbeit jetzt prägt. Zuerst aber ein erster Musikwunsch von Ihnen. Sie haben sich gewünscht, ein Mann, der Herbert Grönemeyer, mit Mensch. Wieso?
Das war Trennung und Verlust durch Tod von unserem Vater. Und es hat mich sehr, sehr geprägt, damals als junge Frau, nicht mal 20, und als Mensch. Und als ich damals dieses Lied hörte, dann habe ich gedacht, also immer noch, dass die Worte, welche habe ich ganze Zeit gesucht, und Herbert Grönemeyer hat mir geholfen, die Worte zu finden.
ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Weil er lacht und weil er lebt, du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt, du
Herbert Grönemeyer ist das gsi mit «Mensch» auf Wunsch von unserem heutigen Fokusgast. Das ist Chefika Garibovic. Chefika Garibovic ist häufig die allerletzte Chance für die Kinder, die ganz, ganz schwierig sind, die gewalttätig sind. Wir haben es vorher gehört, die sogar ihre Eltern abschlönd, kriminell werden. Ihre eigene Kindheit, Frau Garibovic, Sie sind in Sandžak aufgewachsen. Wir haben das vorher schon angetan, in der Region, wo im heutigen Grenzgebiet zwischen Serbien und Montenegro liegt. Und was ganz speziell dort ist, es ist eine eigene Kultur, es herrscht das Matriarchat da. Zumal, einmal, wo Sie Kind gewesen sind, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
In erster Linie habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Es ist so, dass Sie haben das vorher gesagt, dass die starke Matriarchat dort gewesen ist, immer noch heute. Die Frauen, Mutter, die haben gesagt, was wird gemacht, was wird gekauft, wann ist man in Ausgang gegangen, wann hat sie verliebt, haben die das sofort gemerkt. Mhm. Und also in erster Linie hat mich das so geprägt, dass aus diesem Grund bin ich auch gegangen in technischen Beruf.
Also Frauen haben dort tatsächlich Sagen gehabt, kann man das so zusammenfassen? Also wenn etwas hat müssen bestimmen werden, etwas Wichtiges in der Familie oder in der Gemeinschaft, dann sind das die Frauen gewesen.
Das stimmt. Das ist das einzige Gebiet, ich glaube, in der ganzen Welt, wo die Frauen, vor allem die Mutter, zeigen, wo durchgeht. Es ist so, dass die Mutter übernehmen starke Erziehung und Beziehung zu Kind. Nicht, dass die sitzen den ganzen Tag zu Hause, dass die nicht arbeiten. Im Gegenteil, es hat geheißen, eine Frau funktioniert nur dann, wenn sie arbeitet, wenn sie sich zeigt in Arbeitswelt, wenn sie kommt nach Hause, auch zufrieden am Abend, nicht nur serviert, zu Hause Kinder und auch, dass sie die erzieherische Rolle und überhaupt als Ehefrau wahrnimmt, in dem Sinn, dass man sie auch akzeptiert und respektiert. Und durch das sind die Frauen sehr dort politisch aktiv.
Was sind denn Ihre Kindheitserinnerungen an die Frauen, also Ihre Mutter, also Tante, Großmutter? Was mögen Sie sich erinnern? Was sind das für Frauen gewesen?
Sehr selbstbewusste Frauen, maximal gepflegt. Es ist eine Frau in ehemaliger Sanjak, sie soll gerade laufen. Eine Frau, welche hat nicht so gerade Körperhaltung, hat geheißen, mit ihr stimmt etwas nicht. Geistig, aber auch körperlich.
Also starken Auftritt, selbstbewusst.
Das ist sehr wichtig, eben nonverbale Sprache. Man kauft, man verkauft dort, man liebt, man verliebt sich, man stirbt ohne Worte.
Was?
Und das zeigt man auch durch die Körperhaltung.
Man verliebt sich, man stirbt, man lebt ohne Worte. Also sie reden nicht, heisst das, in Sanjak.
Ja, wissen Sie, das sagen die Fachleute, die besten Manager sind, welche 99% nonverbal reden.
Aber was heisst jetzt das konkret? Also Sie haben sich jetzt beim Verlieben, wie haben Sie sich denn verliebt? Da blinzelt man sich zu oder wie macht man denn das?
Das muss man wissen, Sie, die Frauen dort sind sehr hochnäsig, die sind sehr stolz. Und das hat geheißen damals, also gut, ich habe das mitgenommen auch hier in der Schweiz, ich musste mich wirklich etwas korrigieren, nicht etwas, sehr viel. Je mehr man sagt Nein und ich weiß es nicht, desto kriegt sie Bonus.
Also bei einem Mann jetzt?
Natürlich.
Also wenn man sagt Nein, dann meint man ja.
Ja, da soll er sich noch mehr bemühen und noch mehr bemühen. Und das ist so, als ich kam vor 21 Jahren hier in der Schweiz, habe ich Mühe gehabt, nicht Gentleman sein. Also die Frauen dort, die laufen halt durch die Straße oder Mutter zu Hause, die sollten jeden Tag Blumen kriegen oder irgendwie Anerkennung mit Worten, dass sie ist die Größte, dass man sie liebt hat, dass man ihr zeigt auch Zuwendung für das, was sie macht und tut.
Und das ist so gewesen, wo Sie aufgewachsen sind. Also Ihre Mutter ist so umschwärmt worden von ihrem Mann, ihrem Vater.
Genau.
Ja, und das sind Sie sich gewohnt gewesen. So sind Sie dann auch Teenager, junge Dame geworden, sehr gerade aufrecht durch das Dorf stolziert oder durch das Städtli stolziert.
Korrekt. Also diese Prägung, welche habe ich dort gekriegt und Glück gehabt, dort zu aufwachsen, kann ich das als eine gute Ressource brauchen heute in meinem Beruf, in meinem Alltag.
Eben, das ist ja die Haltung, auch, die Sie gegenüber den jungen Buben und Mädchen auch an den Tag legen, und das nützt Ihnen.
Und die Eltern vor allem. Wissen Sie, wenn ich komme in eine
Stechschritt.
Private Umgebung, in ein privates Revier, sagen die alle Eltern, mir fällt überhaupt nicht, meine Tochter ist schräg oder Sohn oder Schule, wie auch immer, die schieben das auf der Seite. Meine Aufgabe ist denen auch zu aufzeigen, auch mit meiner Haltung halt, sie haben mich geholt oder Behörde haben mich geschickt. Oder Jugendanwaltschaft, ich habe einen schriftlichen Auftrag, jetzt müssen wir beginnen von vorne. Und auch als Respektperson für Eltern, weil das geht nicht nur um Kind. Wenn die Eltern sich verändern und übernehmen elterliche Rolle, dann geht dem Kind auch besser.
Das haben Sie vorher schon angetönt, nämlich, oder gesagt, dass es ja der Fehler von den Eltern, immer. Ein Kind wird nicht schlecht geboren und sie müssen vor allem die Eltern erziehen.
Nacherziehen, das stimmt.
Nacherziehen.
Genau.
Und ja. Kind, das kommt dann so ein bisschen automatisch. Dem muss man dann noch sagen, dass die Hosen nicht an die Knie gehören.
Genau. Genau das. Also die Eltern, wenn die nicht reden mit Kind, wenn die nicht eine erzieherische Rolle nicht jeder Tag bieten ein Kind, dann irgendwann wird Kind 10 Jahre oder 12 und dann geht Post ab. Die haben auch keine, wenn die lernen nicht Empathie zu Hause. Kein Wunder, dass die gehen auf ältere Leute auf der Straße los, auf Lehrschaft, auf Gleichaltige und eben Empathielosigkeit.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dann geht die Post ab. Bei Ihnen daheim in Saint-Jacques mit Ihrer Mutter, ist da je Post abgegangen oder haben Sie gehorcht?
Weder noch, wir haben gelernt, wir sind 7 Kinder. Ich bin 5. Mhm. von 7 auf der Reihe. Ich mag mich niemals erinnern, dass die Eltern müssen uns verprügeln oder laute Tone. 7 Kinder, stellen Sie sich vor, wir haben über Sexualität geredet am Tisch, am Essen. Wir haben eine Kommunikation gekriegt von Eltern, dass wir haben gelernt, sich selbst zu spüren, Menschen zu spüren, Menschen zu respektieren, von sich das Beste geben. Und natürlich Schwierigkeiten hat man immer wieder gehabt, aber über das hat man geredet am Tisch.
Also Sie haben sehr eine offenherzige Familie gehabt. Sie sind 7 Kinder, als 50 von 7 aufgewachsen. Wer hat Sie denn erzogen? Die Mitgeschwister, die Tante, Mutter?
Tante nicht, unsere Eltern und wir alle zusammen. Das ist ein Nehmen und Geben gewesen. Wir sind 7 Kinder. Wir kommunizieren alle immer noch gut zusammen. Das ist eine Verbundenheit. Wir leben in verschiedenen Ländern. Aber die Verbundenheit ist immer noch da geblieben. Ich sage immer noch meinem Bruder per Telefon, wie ich ihn lieb habe.
Also Sie sind aufgewachsen in einer sehr liebevollen Familie. Man sieht Ihnen das jetzt auch an den Augen an. Das wird fast ein bisschen feucht. Das sind Erinnerungen, die ganz tief drin sind. Und Ihre Mutter hat eine wesentliche Rolle gehabt. Also das war eine starke Frau, die Ihnen vorgelebt hat, auch wie man als Frau sich aufführt und verhaltet. Ich habe vorne so den Eindruck bekommen, das Starke, das Stolze, wie sie da durch Gassen stolzieren, die Damen. Hat aber auch etwas so ein bisschen von Gefühl, verstecken, man redet dann nicht so drüber. Ist auch ein bisschen ein Schutz.
Auch. Wissen Sie, ich bin aufgewachsen in einer säkulären Gesellschaft damals, wo die Frauen haben auch gelitten, natürlich, und die leiden immer noch heute, wo die Scheidung passiert in 24 Stunden, wenn das klappt nicht, dann ist es auf Wiedersehen, und die leiden auch. Es ist dort nicht üblich gewesen, immer noch heute, dass sie landen bei einem Psychiater oder Psychologe. Das jedes Mal hat geheißen, Leben ist heavy, Leben ist schön, man muss jeder Tag aufstehen und versuchen.
Und wieso muss man dann so stolz dabei sein?
Wissen Sie, es ist so, das ist eigentlich nicht Schauspielerei. Mhm. Wenn man hat Mühe mit sich selbst nicht zu bewältigen und auch sagen, mal, nächster Tag bringt etwas anderes, etwas Psychohygiene, vielleicht ein Blumen, vielleicht ein schönes Stück von Kleider oder ein schönes Stück Lied ein oder irgendwie etwas. Es geht um Folgendes, dass die Frauen, ich immer noch heute, dass ich eine Bewältigungsstrategie finde und nicht Mitleid mit sich selbst haben. Da ist Alltag. Da ist Job, welcher wartet auf mich oder die Frauen dort, Familie. Man lebt auch in einer starken Diaspora. Sich nach vorne zeigen wie eine alte Ziege, das geht doch nicht. Dann leidet die ganze Familie, hat geheißen.
Also sich nicht zeigen wie eine alte Ziege heisst einfach vom Äußeren her, dass man sich schön macht, dass man etwas repräsentiert auch. Und genau. Dann geht es einem auch besser. Ist das das, was Sie sagen?
Selbstverständlich. Psychohygiene ist sehr wichtig. Wenn man sich schaut, auch im Spiegel, dass man sagt, mol, ich lebe, trotz meiner seelischen Schmerzen, geht weiter.
Was heisst denn das für den seelischen Schmerz, jetzt, wenn ich wieder auf die Frauen und auf so, wie sie aufgewachsen sind, dort zurückkomme? Also man zeigt das nicht, man hat das aber drinnen, aber dadurch, dass man aufrecht geht und auch umsorgt wird und respektiert wird, kann man wie besser mit dem umgehen, mit dem Kummer, mit dem strengen Leben?
Das würde ich mal so sagen, sicher. Also ich merke bei mir, nach so vielen Jahren habe ich sehr viel verlernt von solcher Haltung als Frau. Aber immer wieder hole ich das nach vorne. Warum? Weil der Alltag ist nicht immer einfach. Und wenn man selbst eigene Strategie nicht entwickelt für Psychohygiene, dann helfen alle Fachleute nicht mehr. Und man kann nicht eigene Seele betäuben und unterdrücken. Man soll auch ab und zu Leid spüren, aber nicht seelische Striptease nach außen zeigen.
Also man redet nicht über Gefühle eigentlich, die behalten man so ein bisschen für sich. Das ist dann die Kehrseite von dieser starken Frau, ja.
Genau, auch, oder? Genau. Oder mit jemandem in enge familiäre Verhältnisse. Zum Beispiel rede ich über solche Schmerzensseelische mit meiner Tochter.
Mhm. Ihre Tochter ist eine wichtige Person in ihrem Leben. Sie sind ja auch Mutter. Sind Sie strenge Mutter?
Niemals gewesen. Auch heute nicht. Wir sind zwei beste Kolleginnen geblieben. Albina ist mein Horizont. Albina ist mein Ein und Alles. Ich verstehe nicht, warum die Mutter leiden und sagen, meine Tochter verprügelt mich. Für alles, was ich heute erreicht habe in meinem Leben, ich bin dankbar, meine Albina.
Ist das so gewesen, auch zwischen Ihnen und Ihrer Mutter, so eng?
Ziemlich, ziemlich. Auf eine andere Art, ich mit Albina, also wir sind eher, ich war damals sehr jung, als meine Albina kam zur Welt.
Wie alt sind Sie gewesen?
Nicht mal 20. Wenn ich darf sagen, ich bin aufgewachsen, ich bin reif geworden durch meine Albina, wenn ich darf mal so sagen. Aber trotzdem habe ich meine Rolle als Mutter übernommen und auch musste oft im Leben sagen, Shafika, warte ein bisschen. Erziehung und Beziehung zwischen dir und deiner Tochter ist wichtiger als alles andere.
Also Sie haben Ihre eigenen persönlichen Interessen zurückgestellt für da sein, für Ihre Tochter.
Zum Glück habe ich damals.
Und das ist das, was vielleicht heute vielen von Ihren Klienten fehlt, von diesen Kindern, Jugendlichen, dass sie Eltern haben, die einfach da sind für sie. Ist das, kann man das so verkürzen?
Genau so, wie Sie das sagen. Viele Eltern merken das nicht, leider. Ich darf nicht sagen, dass sie bewusst vernachlässigen, aber merken das nicht und die Zeit rennt und irgendwann stehen vor einem Problem in einem Konfliktfeld mit eigenem Kind.
Und dann läutet man ihnen an?
Da waren die Kinder in Abklärungen und platziert für Timeout oder andere Familie oder in Heim. Dort hat nicht mal geklappt, kommen die Eltern als private Auftragsgeber.
Das ist häufig, dass die privat kommen, also dass es nicht Behörden sind, sondern dass wirklich Mütter und Väter ihnen anrufen.
In der letzten Zeit und vor allem aus dieser Kultur.
Also Schweizer Eltern, nicht ausländische Eltern, wie man ja meistens das Gefühl hat.
In der letzten Zeit, also 95% sind Kinder, Jugendliche, aus reinen schweizerischen Verhältnissen.
Und das sind nicht, jetzt wie man sich vorstellt, gewalttätiges Umfeld oder Alkoholiker, Väter und Mütter, die irgendwo sind. Das sind intakte Familien.
Absolut intakte familiäre Verhältnisse. Dort, wo die Ehe sehr heilig ist, sogar. Aber die Kommunikation braucht weder Religion noch Gesetze. Kommunikation zwischen Kindern, man braucht das, man pflegt das und das geht nicht in 2 Minuten, dass man lernt aus einem Buch. Viele Eltern, vor allem Akademiker, sagen, ja, aber Frau Garibowitsch, ich habe 1000 Bücher gelesen. Ich war dort für eine Weiterbildung und dort und dort. Das befremdet mich sehr als Mensch. Das Kind, wissen Sie, jeder Kind ist ein Individuum Und die Kinder von Frau Müller oder Frau Lüthi oder Frau Garibovic, die haben unterschiedliche auch genetische Veranlagung. Auch die Partnerschaft zu Hause prägt ein Kind. Vater prägt eine Tochter sehr. Oder umgekehrt ein Sohn. Und durch das, das gibt keine Rezepte. Kommunikation, Beziehung zu Kind pflegt man und lebt jeder Tag, sogar wenn die Kinder schlafen.
Sehr schön. Also Sie plädieren in dem Fall einfach für mehr Zeit, mehr qualitative Zeit mit denen Kindern, mehr zuhören, so wie sie aufgewachsen sind in ihrer Kindheit. Wie ich es interpretiere, strenge Kindheit, trotz allem, mit klaren Regeln, aber sehr liebevoll auch. Shefika Garibovic ist heute Gast bei uns im Fokus. Sie ist Nacherzieherin für Problemkinder. Und mich nimmt es natürlich Wunder, Frau Garibovic, warum Sie das machen, warum Sie sich mit fremden Kindern, ich sage jetzt mal ein bisschen trivial, das umschlägen, bevor wir das angattigen. Zuerst Ihren zweiten Musikwunsch heute Abend, das ist ein Lied, haben Sie mir in einer Mail geschrieben, ein Lied aus Ihrer Jugendzeit. Und Sie haben mir geschrieben zu dem Lied, ich lernte damals durch solche Lieder Herbstgefühle zu zeigen. Jetzt habe ich gemeint, eine Frau zeige keine Gefühle.
Natürlich, dass die zeigen schon Gefühle, zeige ich auch, aber nicht so stark nach außen. Damals als junge Frau habe ich meine Gefühle, vor allem im Herbst, in diese europäische Kultur sagt man, Herbstgefühle, das tönt an irgendwie nach
Tod eigentlich, genau, Abschied nehmen
oder Depressionen. Mhm. Im Gegenteil, ich habe damals Lieder geschrieben über Gefühle, über meine erste Liebe halt, und das ich war damals sehr inspiriert im Herbstzeit, nicht im Frühling.
Also die dunkle Zeit, wo es genau kühl wird, Regen. Das entspricht Ihnen.
Regen. Wissen Sie, wenn die Seele regnet, auch dann kommt die Natur.
Also so ein bisschen melancholisch. Sie sind ein melancholischer, ein positiv melancholisch, emotional strenger Mensch. Kann man sie so verkürzen?
Nein, ich weine auch oft.
Eben emotional. Ja.
Sehr emotional betont. Ich bin sehr weich. Natürlich, wissen Sie, in meinem Beruf muss ich mich andere zeigen. Auch, aber auch meine Gefühle zeigen. Im Privatleben bin ich ganz anderes als in meinem Job halt.
G2, Shefika Garibovic. Das Lied spielen wir jetzt, und zwar vom George, hoffe ich spreche es richtig aus, George Balashevich mit dem Stück
«Svirajte mi jesen, Dunjo moja».
Und das heisst?
Spielen Sie mir bitte Herbsttöne.
Toga jutra sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom. Kroz bašte i prečice znane, a u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane. Ušao sam na prstima, mati beše već budna i brzo se prekrstila. Reče, prošlo je ko za čas, baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš pirati. Svadba beše ko svadba i šta da se priča, parada pijanstva i kiča, i poznata cura u belom. Već po redu poželeh im zdravlja i sreće, iz ruku mi otela cveće i sakrila pogled pod velom. Tad ne spasiše cigani, kum je tražio pesmu, ali ja sam stigo briga njih. Širok osmeh i zlatan zub,
Znam da nije ti lako, al danas nemoj biti grub, nego zapovedi šta ćemo svirati. Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova za veselje i slatovac, ali ja moram čuti tu romansu. Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, al polako, da mi ne bi koja reč promakla. Sklote čaše i bokale, razbija bi sve do čale, da je samo slučajno od stakla, dunjo moja. Retko odlazim kući, a pišem još ređe, i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad poručim piće i tako to krene, a stigne u svatove njene, sve prave su ljubavi tužne. Nikom ne pričam o tome, brzo dođe taj talas i znam da ću da potonem. Spas mi donose cigani, oni imaju srce za svakog od nas, briga njih, oni me pitaju šta da sviraju. Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova za veselje i slatovac, ali ja moram čuti tu romansu. Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, polagano, da mi ne bi koja reč promakla.
Das ist Musik aus der Jugendzeit von unserem heutigen Fokusgast, Jefika Garibovic. Sie erzieht oder tut nacherziehen Kinder und Jugendliche, die nicht nur ein bisschen frech sind, sondern die echte Härtefälle sind, die aggressiv sind, reinschlönt, ihre Eltern schlönt, Drogen nehmen, kriminell sind und so weiter. Frau Garibovic, warum tun Sie sich das an, dass Sie wildfremde Kinder erziehen?
Ich liebe Kinder, Jugendliche über alles. Kind ist Zentralpunkt für mich in meinem Leben und in einer Gesellschaft. Und am Anfang habe ich gemerkt in meinen Kollegen und Kolleginnenkreis, dass die ständig sind gegangen zu Abklärungen mit eigenen Kindern. Und das war der Punkt, dass ich zu dieser Berufung gegangen bin.
Also die Liebe zu den Kindern, zu den Jugendlichen und auch die Erkenntnis, dass vieles schief läuft.
Genau, das war der Grund. Und ich habe das selber in meinem Kollegenkreis gesehen, dass sie nicht funktionieren in der Schule. Dann von der Schule kommen die Anrufe, dann die streiten mit Eltern zu Hause, dann laufen die von zu Hause weg. Und das ist eine Eskalation, bis die werden irgendwann platziert. Dann habe ich gesagt, nein, irgendwie gibt ein Weg. Dein Kind gehört zu Hause. Und wir Erwachsene, wir können uns jedes Mal wehren, aber Kinder nicht.
Sind Sie denn so etwas wie eine Anwältin für die Kinder?
Ich bin in erster Linie Nacherzieherin, Coacherin, zum Teil auch Therapeutin, weil die nehmen fast alle Drogen, die kiffen, die nehmen Alkohol, die haben psychische Störungen, die ritzen sich. Die sind narzissoide Typen, die sind gewalttätig. Für das braucht man auch Therapie. Aber in erster Linie setze ich mich für diese Kinder anwaltschaftlich In der eigenen Familie, vier Wände und in Schulhäusern, bei Arbeitsgeber auch.
Also sie vertreten die Interessen von diesen Kindern und Jugendlichen und helfen denen auch gleichzeitig auf den richtigen Weg. Sie sind selber ja auch Mutter, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber geredet. Ihre Tochter, ihre Enkelkinder. Ist das nicht wieder so ein bisschen Konkurrenzdenken auch? Oder ist das für die okay, dass sie da so einen Haufen, ich nehme an, das sind ja hunderte mittlerweile Kinder, sich um die kümmern oder gekümmert haben?
Die sind sehr glücklich. Meine Tochter sagt, Mama, ich bewundere dich. Ich finde gut, dass du das machst. Aber die kommen auch nicht zu kurz. Die sehen ihre Nana, die zwei Mädchen und Albina, und die unterstützen mich sehr moralisch und vor allem Psychohygiene hole ich bei meiner Familie.
Was heisst das Psychohygiene? Wie muss man sich das vorstellen? Gehen Sie zusammen spazieren oder schauen Sie einen Film, einen alten, im Fernsehen zusammen?
Stellen Sie sich vor, wie viel brauche ich Energie? Jeder Tag. Jeder Tag. Ich arbeite jeden Tag so von 10 bis 15 Stunden pro Tag. Und das sind nur pure Energie, Durchsetzungsvermögen, Streit auch, etc. etc. Und ich, meine Psychohygiene brauche ich jeden Tag, indem ich mich pflege, spiele ich Tennis, spazieren Natur, Gespräche mit Leuten, welche ich gern habe und eben in erster Linie meine Albina und ihre Familie.
Das ist ihre Tochter, die Albina. Sie haben mir vorhin gesagt, die Kinder, sie haben die Kinder gern, sie lieben Kinder. Das ist auch ein Vermächtnis von ihrer Jugend, so wie sie aufgewachsen sind, in einer sehr liebevollen Familie.
Das stimmt, genau. Und die Kinder und Jugendliche, das habe ich am Anfang auch gesagt, die kommen nicht so zur Welt. Die sollen Freude auch lernen zu zeigen und auch das kriegen. Und das geht mir um Folgendes, wenn ich mit denen arbeite. Es gibt auch, das ist nicht nur Therapie, es gibt auch Gespräche über was, wir reden über die Liebe, die verlieben sie, die reden über das nicht, dann frage ich. Es gibt auch Humor, es gibt auch Kritik, es gibt auch gemeinsame Freude. Ich gehe zum Beispiel ab und zu mit denen eine Cola trinken. Stelle mir vor, die erste Liebe, obwohl sie die erst 12-Jährige, die leben eine aktive Sexualität.
Und die 12-Jährige?
Ja, sie, und in unserer Gesellschaft will noch die so 12-Jährige einschnallen im Auto. Das ist ein Paradox.
Also sie kommen da, aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht ganz repräsentativ für den Durchschnitt.
Schauen Sie.
Oder haben Sie das Gefühl schon?
Absolut. Die Kind heute ist nicht gleich die Entwicklung von einem Kind und vor 30 Jahren. Erstens, Ernährung ist etwas anderes überhaupt. Technik ist auch da. Migration, die Leute haben sie vermischt. Und ein Kind aus heißem Orient ist schneller reifer als ein aus Europa. Ein 12-jähriges Kind heute ist nicht wie ein Kind vor 20 Jahren. Es war wirklich ein Kind und heute ist ein Jugendlicher. Wir reden über Sexualität heute.
Das ist ein riesen Unterschied. Und Sie haben vorhin gesagt, das braucht Sie wahnsinnig viel Kraft. Sie schöpfen die Kraft bei Ihrer Familie, bei Ihrer Tochter. Wir kommen langsam zum Ende von unserem Gespräch. Shefika Garibovic, die letzte Frage. Nehmen wir an, auch morgen werden Sie viel Kraft brauchen in der Arbeit mit Ihren Kindern. Mit wem arbeiten Sie morgen zusammen? Was machen Sie morgen?
Morgen habe ich den ersten Termin um 9 Uhr am Morgen bei mir in Praxis an der Weinbergstraße in Zürich. Und das freue mich schon jetzt, weil der Jugendliche arbeite mit ihm erst 2 Monate. Habe ihn transferiert in ein neues Schulhaus in Hombrechtikon. Er hat jetzt Lehrstelle, er funktioniert in diesem Schulhaus und muss ich sagen, das ist für mich eben, das ist die wichtigste Psychohygiene für mich, dass ich sehe, dass ein junger Mensch lebt und funktioniert. Gleiche Eltern, gleiche Gemeinde, ein anderes Schulhaus mit etwas Arbeit mit Eltern, mit ihm. Und er funktioniert, hat geheißen, zweiter Beste in der Klasse. Das ist für mich die größte Psychohygiene.
Das ist das, wo Sie vor allem Kraft schöpfen, wenn ich das richtig interpretiere. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Garibowitsch, zu uns ins Studio. Sie haben sich zum Schluss noch gewünscht, auch einen Musiktitel, wo Sie an Ihre Herkunft erinnert. Leila heisst das Lied von einer sehr bekannten Gruppe, Hari Mata Hari. Was bedeutet Ihnen das Lied?
Leila, das ist ein Name von einer Frau. Das ist ein Stück, welches erinnert mich sehr an meine Heimat. Vor allem hat sehr viel Folklore drin. Das ist meine Identität halt. Wenn ich höre solche Lieder, dann kriege ich Hühnerhaut. Ich werde weicher. Ich ziehe mich in meine Kindheit. Das ist, obwohl liebe ich Schweiz, das ist meine zweite Heimat. Meine Wurzeln sind in meinem Sanjak und ich bin die typische Frau aus dem Sanjak, welche ist brauchbar. Hier in der Schweiz sogar mit einem Itch.
Herzlichen Dank. Das war der Fokus auf DRS 3. Einen schönen Abend weiterhin wünscht euch Sabine Lüthi.
Leila, zar bi mogla ti drugog voljeti? Zaprose, znaj, tamo neću biti ja. Lako se duge oproste, al samo ljubav nikada. Zar bi mogla ti drugog voljeti? Tebe
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.